Hallo und herzlich willkommen beim Lightlife Podcast. Das ist die 19. Episode und heute habe ich einen ganz tollen Gast bei mir, den Bastian Barami. Bastian Barami lebt seit 3 Jahren einen ganz anderen Lifestyle als die meisten von uns. Er ist digitaler Nomade und hat dafür schon eine ganze Menge ausprobiert. Über seine Ideen und Erfahrungen berichtet er auf seinem Blog officeflucht.de. In dieser Episode teilt er mit uns, was ihn dazu bewegt hat, diese Art des Lebens für sich zu wählen, wie alles angefangen hat und warum er jetzt auf Airbnb setzt, um an mehreren Orten der Welt heimisch zu werden. Bastian entführt uns in seine Welt und gleichzeitig inspiriert er uns, in unserer alten Muster zu hinterfragen und immer wieder eine Bestandsaufnahme zu machen, damit wir unser Leben auch wirklich auskosten können. Ich freue mich, diesen bereichernden Beitrag heute mit dir teilen zu können und wünsche dir viel Spaß beim Hören. Hi Bastian, voll schön, dass du da bist. Also wir sind ja jetzt über Meilen verbunden. Das ist ja total krass. Wo bist denn du gerade?
Ich bin in Thailand gerade und um genau zu sein, in Chiang Mai, in einer meiner Homebases. Und ich bin mittlerweile seit 3 Jahren als digitaler Nomade unterwegs. Für alle Leute, die jetzt nicht wissen, was digitale Nomaden sind, Nomaden im klassischen Sinne sind halt Wandervölker, die immer weiterziehen, wenn sie eben müssen, aufgrund von Witterung oder Ackerbau oder sonst was alles. Und digitale Nomaden ist halt so ein modischer Begriff, sage ich mal, für Leute, die sich ein Online-Business aufbauen, das sie halt von überall aus betreiben können, wo sie nur eine Internetverbindung für benötigen. Und das können die verschiedensten Geschäftsmodelle sein, von E-Commerce über Freelancing in allerlei Bereichen. Es gibt viele Leute, die halt irgendwie einen digitalen Background haben, also als Programmierer arbeiten oder sonst was alles. Aber wenn man mal ehrlich ist, gibt es ja heute eigentlich kaum etwas, das man nicht ortsunabhängig umsetzen kann, wenn man eben also Lust darauf hat, eben so ein Lifestyle zu führen. Und ich denke, dass man da jetzt auch gar nicht dem Klischee nach um die ganze Welt reisen muss oder sowas. Ein digitaler Nomade ist ja einfach nur jemand, oder ein Remote Worker, kann man eben auch sagen, der halt nur Internet zum Arbeiten braucht. Und so kann man das natürlich auch einfach als Homeoffice-Job betreiben oder dergleichen.
Das ist ja total krass und ganz anders als den Lebensstil, den wir hier so leben in Deutschland, also auch ich, ne? Und wie bist denn du dazu gekommen? Aus welcher Situation heraus ist denn das entstanden?
Also zum einen, ich wollte schon immer viel reisen. Ich bin mit einem marokkanischen Stiefvater aufgewachsen, seitdem ich 1 Jahr alt bin und bin dementsprechend schon immer so in der Jugend den ganzen Sommer über in Marokko gewesen und so. Und das war halt so in den späten 80ern, frühen 90ern. Jetzt nicht so das touristischste Land, zumindest nicht dort, wo eben die Familie angesiedelt ist. Und deshalb war das schon immer irgendwie so ein bisschen so unkonventionelles Reisen. Und ich denke, dass daher irgendwie so dieser Travel-Bug kommt. Cool. Und dann habe ich, nachdem ich mein erstes Lehramtsstudium geschmissen habe, habe ich dann eine Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht, weil ich halt damals noch nichts wusste von digitalen Nomaden und was da tatsächlich alles möglich ist. Und dachte dann halt, okay, dann mache ich eine Ausbildung für 3 Jahre, das geht relativ schnell, da kann ich mich durchquälen und dann kann man halt irgendwie an den schönen Orten der Welt arbeiten. Damals noch ohne 3-Tage-Bart und ohne Tattoos und sowas. Jeden Tag nass rasiert mit Anzug und Krawatte und allem. Bis ich dann relativ schnell gemerkt habe, dass Hotelfachmann nicht so der Traumjob ist. Brutale Arbeitszeiten, man lässt die Würde an der Tür bei Dienst beginnen und wird ganz, ganz schlecht bezahlt. Das habe ich allerdings trotzdem zu Ende gemacht, um dann für mich zu entscheiden, das möchte ich nicht mehr. Ich habe dann nochmal Lehramt studiert, nochmal abgebrochen, weil ich dann auch wieder gemerkt habe, das wird mir unwahrscheinlich den Lifestyle bescheren, den ich eigentlich möchte, weil ich mich reisetechnisch nicht nur auf Sommerferien oder generell auf Ferien beschränken möchte. Und so habe ich halt echt angefangen, unglaublich viel online zu recherchieren über verschiedenste Möglichkeiten, sich ortsunabhängig selbstständig zu machen. Da gibt es natürlich viele Bauernfänger, die einem allerlei Online-Geschäftsmodelle irgendwie vermarkten. Und ich bin dann zufällig über das Buch Die 4-Stunden-Woche gestoßen, was so die Bibel der digitalen Nomaden ist von Timothy Ferris. Und das ist 2007 rausgekommen und er spricht noch gar nicht von digitalen Nomaden, weil es den Begriff, dieses Wortkreation damals auch noch gar nicht gab. Aber er spricht von Geo-Arbitrage. Und Geo-Arbitrage bedeutet halt, dass man in einem währungsstarken Land wie beispielsweise Deutschland oder USA etc. in einer starken Währung sein Geld verdient. Also online habe ich natürlich eine deutsche Audience über meinen Blog officeflucht.de und dort schreibe ich halt über meine eigenen Erfahrungen, über allerlei verschiedene Online-Geschäftsmodelle und setze diese selbst um und dokumentiere das Ganze und versuche halt meinen Lesern zu helfen, sich ein selbstbestimmteres und eben auch ortsunabhängiges Leben aufzubauen. Und ja, dann habe ich halt in diesem, genau, also Geo-Arbitrage, man hat halt so eine gewisse Form von relativem Einkommen dadurch, dass man halt in einer starken Währung verdient, aber halt beispielsweise, ich bin ja jetzt in Thailand, in Thai Baht sein Geld ausgibt und dementsprechend das Geld viel, viel länger hält oder man eben höhere Lebensstandards pflegen kann. Und das Konzept ist ja eigentlich nur eine individuelle, wie soll ich sagen, das individuelle Profitieren der Globalisierung. Ne? Und an für sich ist es ja etwas total Naheliegendes, genauso wie große Konzerne das machen und all sowas, nur dass man halt, wenn man sowas, wenn man zum Beispiel von Outsourcing oder dergleichen hört, dass man immer denkt, es ist Konzernen irgendwie vorbehalten. Und man denkt halt nie darüber nach, dass man sowas eben auch auf einer viel, viel kleineren Scale für sich selbst alles machen kann. Und deshalb, das hat mich einfach so total, das hat für mich die Welt auf den Kopf gestellt. Das ist ja einfach nur so eine Denkblockade. Man plötzlich wie so einen umgelegten Schalter sich denkt, ja klar, es macht total Sinn. So, warum? Natürlich kann ich halt online irgendwie Geld verdienen. Und sei es auch nur, dass ich irgendwie anfange, ganz banal mit, keine Ahnung, Englisch-Deutsch-Übersetzung, die ich auf einer Freelancer-Plattform wie Upwork oder Fiverr.com oder sowas anbiete und vielleicht am Anfang nicht so viel verdiene, wie wenn ich in Deutschland einen normalen Job hätte, ne? Aber halt trotzdem eben auch viel, viel weniger Geld brauche andernorts und das Ganze dann eben relativ schnell in die Realität umsetzen kann. Jetzt musste ich glücklicherweise zu Beginn nie freelancen und habe dann halt so den Weg gefunden in den E-Commerce-Bereich, habe über die verschiedenen Blogs, die ich aus dem amerikanischen Raum konsumiert habe, dann in einem Blog gelesen von einer Online-Kursplattform namens Udemy, die relativ bekannt ist. Vor 3 Jahren zum Beispiel, da gab es noch gar keine deutschsprachigen Kurse, aber ich spreche relativ gut Englisch, habe auch ein Jahr in den USA gelebt und so und habe dann halt verschiedene Online-Kurse gekauft und die haben halt einmal im Monat so eine Promotion, wo jeder Kurs einen Zehner kostet. Und weil ich damals noch nicht wusste, dass die das irgendwie jeden Monat machen, habe ich, glaube ich, 30 verschiedene Online-Kurse gekauft zu verschiedensten Thematiken.
Ich auch.
Hauptsache, die Kernprämisse war einfach nur, Hauptsache, man kann es vom Laptop aus machen. Und dann habe ich halt Kurse gekauft zu App-Development und Programmieren lernen und sonst was alles. Und fast 30 Kurse, von denen ich bis heute kaum welche wirklich umgesetzt habe, aber am Anfang war halt für mich alles Neuland und alles klang spannend und dann habe ich halt erstmal groß eingekauft und glücklicherweise war halt der erste Kurs, nicht der erste, aber ich glaube der dritte, einer der ersten Kurse, die ich gemacht habe zum Thema Amazon FBA und das kannte zu dem Zeitpunkt in Deutschland noch keiner und FBA steht für Fulfillment by Amazon. Das bedeutet, dass ich halt ja, Handel mit physischen Waren als Händler auf der Amazon-Plattform betreiben konnte, also dort meine Produkte anbiete. Und zu Beginn wusste ich noch gar nicht genau, welche das sein würden. Und Amazon, die lagern das, die verpacken das und verschicken das bei Bestellung. Dementsprechend ist es halt völlig egal, ob ich in Kolumbien sitze oder halt in Deutschland. Und dann gibt es halt diese Plattform Alibaba.com, das ist die größte Handelsplattform der Welt. Die haben, ich weiß gar nicht, wie viele Produkte, aber alles vom Zahnstocher bis zum Gabelstapler, alles, was man irgendwo findet, hat meistens seinen Ursprung dort. Und so kann man dort eben sogenannte White-Label-Produkte kaufen, beispielsweise hier irgendwie ein Glas. Also Produkte, die halt nicht speziell von irgendeiner Marke patentiert vertrieben werden. Die meisten Dinge, die wir im Alltag benutzen, sind ja einfach nur Produkte, die sich eine Marke drauf haben. Wenn ich zum Beispiel in einer Bar sitze oder da steht ein Aschenbecher von Marlboro oder sowas, Marlboro stellt natürlich keine Aschenbecher her. Ne?
Ja.
Aber es eben Firmen, die all diese Produkte herstellen und alles, was ich machen muss, ist zum Beispiel auch auf einer dieser Freelancing-Plattformen, wenn ich gerade selbst Designer bin, ein Markenlogo erstellen zu lassen, das schicke ich per E-Mail an den Hersteller der Produkte, der klatscht das auf die Waren drauf und zack, verkaufe ich schon meine eigene Marke und die schicken dann die Sachen für mich direkt in ein Amazon-Lager. Ich erstelle halt das Produktlisting auf der Plattform, lasse ein paar Fotos machen oder mache es eben selber und kann dann halt schon von überall aus der Welt meine eigenen Waren vertreiben. Und das war für mich so der Einstieg. Das habe ich dann 3 Jahre gemacht, habe sehr, sehr gut davon gelebt, wesentlich besser, als wenn ich Lehramt zu Ende studiert hätte. Und habe viele Workshops zu SMAC gegeben, viele Interviews, Podcasts, allerlei. Und nach 3 Jahren war es dann für mich aber irgendwie so ein bisschen, ja, die Luft war einfach raus, weil ich halt jeden Tag auch bestimmt, also über meinen Blog, der ist halt dadurch, dass ich als erster das Prinzip in Deutschland vorgestellt habe, hat das so eine riesengroße Amazon FBA-Welle so im Online-Unternehmerbereich ausgelöst. Und dementsprechend viel E-Mails habe ich dann eben auch bekommen mit immer wieder den gleichen Fragen, sondern war es für mich einfach letztes Jahr im Sommer so weit, dass ich gesagt habe, ey, ich muss jetzt hier, ich brauche irgendwie so einen eigenen Tapetenwechsel thematisch, habe dann meine Amazon-Brand verkauft, bin dann wieder losgezogen, war in Lateinamerika unterwegs, viel in Asien und bin halt seit 3 Jahren aus Deutschland weg und eigentlich constantly on the road.
Wow.
Und habe für mich dann auch in den 3 Jahren herausgefunden, dass, weil ich halt eigentlich die ganze Zeit in Airbnbs wohne, also in Kurzzeit-Mietwohnungen, dass ich unglaublich viel Zeit auf dieser Plattform verbringe, weil man natürlich irgendwie doch die ganzen Suchergebnisse durchgeht und für sein Geld immer so das netteste Plätzchen haben möchte. Und das hat mich mit der Zeit genervt und nach 3 Jahren hat sich für mich auch so herauskristallisiert, gerade wenn man eben Unternehmer ist und parallel eben auch arbeiten muss. Das ist was anderes natürlich als Backpacker-Dasein, wo die Leute alle 3, 4 Tage den Ort wechseln. Weil man muss ja auch irgendwie ein bisschen produktiv was auf die Straße bringen. Ne? Und dementsprechend bin ich meistens an den Orten so 3 bis 4 Monate geblieben, weil für mich es auch viel schöner ist, so wirklich die Kultur und die Orte und alles kennenzulernen und wenn man dort ist, sich auszukennen, so in welchem Café. Keine Ahnung, frühstücke ich gern oder arbeite ich gern oder wo ist das nächste Gym oder sonst was alles und Leute kennenlernen und all sowas. Einfach, dass man sich auch ein Stück weit wieder also wie zu Hause fühlt.
Also digitaler Nomade heißt für dich nicht, dass du jeden Tag woanders bist, sondern dass du wirklich auch, also dass du so flexibel bist, da wo du wohnst, aber dass du da auch mal eine längere Zeit verbringen kannst.
Auf jeden Fall. Also es geht ja eigentlich nur rein um die Möglichkeit, von überall auf der Welt seinen Laptop aufschlagen zu können, aufklappen zu können. Und natürlich ist das Modell an sich oder der Begriff beschreibt eigentlich Leute, die permanent unterwegs sind. Aber die meisten digitalen Nomaden, gerade weil es eben kein Backpacking ist und weil sie eben arbeiten müssen, reisen relativ langsam. Ne? Und wenn ich jetzt irgendwie immer nur 3 Tage hier, 5 Tage hier bin, dann ist es für mich nicht wirklich, also das, was für mich Reisen ausmacht, ist halt auch irgendwie interkultureller Austausch und alles andere ist für mich nur Sightseeing. Ne? Da kann ich Leute, Orte und Leute und so nicht wirklich kennenlernen. Und so hat sich dann halt nach den 3 Jahren oder in den 3 Jahren für mich herauskristallisiert, welche Orte für mich ein Stück weit so eine Homebase sein sollen, an die ich immer regelmäßig zurückkehre, weil ich dort eben auch Leute kenne oder viele andere Nomadenfreunde. Diesen Ort beispielsweise auch so mögen, dass sie dort regelmäßig hinkommen. Zum Beispiel hier in Chiang Mai, die sind immer Leute, die ich kenne. Und das sind nicht immer nur Locals, das sind halt eben auch ganz viele Nomaden, die für sich halt gemerkt haben, Chiang Mai zum Beispiel oder Medellin in Kolumbien sind halt so Orte, wo immer irgendwie was los ist, weil die einfach die Infrastruktur für ortsunabhängiges Arbeiten, also in Hinsicht auf Coworking Spaces, auf geringe Lebenshaltungskosten und trotzdem eben schönes Setting, was Natur etc., Kultur anbelangt, eben gegeben ist. Und so habe ich halt für mich entschieden, nicht mehr permanent in so anonymen, fremden Airbnbs unterzukommen, was natürlich auch mit der Zeit so ein bisschen ins Geld geht, sondern mir selbst multiple Homebases international aufzubauen an diesen Orten, an denen ich mich eben gerne aufhalte. Und das ist halt für mich Medellin in Kolumbien, Chiang Mai in Thailand und Bali. Und also das sind jetzt momentan so die Top 3. Sicherlich kommen da dann halt weitere noch hinzu. Aber so kann ich halt jedes Mal wieder ein Stück weit nach Hause kommen. Ja?
Das ist cool.
Muss mich aber trotzdem nicht, also ich hab nicht das Gefühl, dass ich mich wirklich niederlassen möchte. Ich möchte aber schon mich irgendwie heimisch fühlen, aber mich nicht an einen Ort binden. Ja? Und deshalb ist es halt ein ziemlich cooles Konzept, sich international auf Mietbasis Homebases aufzubauen und diese aber trotzdem gewinnbringend unterzuvermieten, während ich selbst nicht dort bin. Also ich fahre quasi so ein Airbnb-Arbitrage-Modell, ja, bei dem ich halt günstig internationalen Immobilien anmiete. Weil sagen wir zum Beispiel hier in Südostasien, da ist das in der Regel so, dass die Leute, die haben nicht so was wie eine 3-monatige Kündigungsfrist oder sowas. Ja, das heißt, wenn der Mieter nächsten Monat halt irgendwie weg will oder nicht mehr bezahlt, dann hat der Vermieter halt eine leerstehende Wohnung. Ja, das ist
Okay.
an Orten so. Und wenn ich jetzt halt als Westler daherkomme und sage, ja, ich würde gerne für ein Jahr mieten, dann freut sich der Vermieter erstens darüber, dass er sich ein Jahr lang keine Gedanken machen muss. Und in der Regel bekommt man dann sogar noch einen kräftigen Rabatt. Und dem ist es dann halt völlig egal, ob ich das jetzt irgendwie weiter untervermiete oder nicht. Und das ist ja auch nicht der primäre Ansatz für mich. Ich betreibe das nicht als so reines Businessmodell, sondern für mich geht es eben darum, ja, Homebases zu haben, wo ich dann wirklich einfach mit dem Schlüssel, wenn ich ankomme, die Tür aufmache und sage, ach, jetzt bin ich wieder da. Ne? Und das Ganze lässt halt mittlerweile durch so ein Ökosystem, das sich um so Plattformen wie Airbnb oder Nineflats oder Vimdu oder wie sie alle heißen, so ein Ökosystem, das sich darum gebildet hat an Tools und Dienstleistungen, die so Sachen wie Schlüsselübergabe, Reinigung der Wohnung etc. komplett automatisieren lassen. Also ich verbringe halt pro Apartment nicht mehr als 10 Minuten pro Woche und
Wow.
kann Apartments vermieten für wirklich 2,5 bis 3 Mal so viel mindestens, wie ich halt an Grundmiete bezahle. Ne? Und je nachdem, was man da jetzt für ein Objekt anmietet, kann man da teilweise halt schon von einem Apartment komplett leben. Je nach, also hängt natürlich vom Standort und von Größe ab und natürlich auch von der Art und Weise, wie man das Ganze eingerichtet hat. Und ich habe, als ich in Panama war letztes Jahr, mit ein paar Freunden abends am Tisch gesessen und habe denen halt so von dieser Idee erzählt und das Ganze so besponnen. Und sie meinten halt, wow, klingt voll cool, ist eigentlich eine geile Idee. Eigentlich auch so naheliegend, aber irgendwie macht es halt keiner. Ne? Weil Immobilien sind halt im klassischen Sinne etwas, das sehr kapitalintensiv ist, ortsgebunden, viel Verantwortung, ne, und dann eben auch so Instandhaltung und sowas als Besitzer. Ne? Aber das habe ich eben alles nicht, wenn ich eben nur miete. Und ich gehe dann quasi zu den Vermietern und sage denen, okay, ich bin international viel unterwegs, berufsbedingt. Und also natürlich muss ich für meine Arbeit reisen. Ne? Aber das wissen die Leute jetzt nicht. Aber grundsätzlich, wenn ich sage, ich bin international viel unterwegs und damit ich keine doppelten Lebenshaltungskosten habe, würde ich gerne die Wohnung untervermieten, während ich nicht dort bin. Und die sind halt super cool damit. Ne? Und dann möbliere ich die Wohnung halt so ein bisschen auf, dass ich mich dann hier eben auch wohlfühle, kaufe ein paar schöne Pflanzen, vernünftigen Kühlschrank, Fernseher mit Netflix und sowas kann man alles dann super gut bei Airbnb eben auch erwähnen, ne? Dass man halt hier ja, irgendwie Netflix oder sonst was hat. Und die Leute, die sich dann hier einbuchen, die als Touristen hierher kommen, die sehen dann natürlich, dass bei Airbnb meine Wohnung aus den sehr zweckmäßig eingerichteten anderen Wohnungen heraussticht, weil die einfach viel, viel wohnlicher ist. Ne?
Es ist ja auch deine Wohnung, ne? Es ist ja die, in der du auch wohnst und die für dich irgendwie so eine Homebase, sagst du, ist.
Genau. Und ich habe hier auf einem, also ich habe hier so zwei kleine Balkone und auf einem steht dann halt so eine große weiße Box, wo dann halt privat draufsteht. Da habe ich dann so ein paar private Gegenstände, wenn ich selbst nicht hier vor Ort bin, dann halt reingepackt und alles andere ist halt hier auch völlig austauschbar. Also natürlich hängt hier mein Herz so an den einen oder anderen Sachen, ne? Aber trotzdem habe ich bisher damit großartige Erfahrungen gemacht und das Ganze aufzusetzen, hat mich halt nur 3 Wochen gebraucht, bis ich meine ersten Gäste hatte. Ich habe mich dann halt, bevor ich nach, ich wusste, ich wollte es in Thailand machen, auch weil es dann eben eine verhältnismäßig günstige Case Study eben abbildet. Ne? Und so war es dann halt so, dass ich im Vorfeld so das Pendant zu sowas wie Immobilien Scout 24 mir rausgesucht habe. Da gibt es dann halt verschiedenste Seiten und viel geht auch immer über lokale Facebook-Gruppen und sowas, was so Apartments-Recherche angeht. Und dann habe ich halt ein paar Besichtigungstermine gemacht und habe tatsächlich am ersten Tag, nachdem ich hier angekommen bin, ja, direkt einen Mietvertrag unterschrieben in der zweiten Wohnung, die ich
Krass.
besichtigt habe. Ja, und habe dann natürlich im Vorfeld mir schon viele Bilder schicken lassen, etc., dies, das, damit ich das eben auch relativ schnell umsetzen kann. Und dann bin ich hier mit dem Roller durch Chiang Mai gefahren, so für 2 Wochen, habe so allerlei Möbel und Möbelhäuser und irgendwelche so Handcraft-Märkte und sowas alles so abgezingelt und mir dann halt also mit dem Handy viel fotografiert und immer so mit dem Finger dann halt draufgeschrieben, wie viel die Sachen kosten, um nach 2 Wochen halt so zu schauen, wie viel kostet das alles zusammen, was nehme ich jetzt, was passt gut zusammen, habe dann halt Fernseher, Schlafsofa, Pads etc., Kühlschrank liefern lassen, habe das hier alles aufgesetzt, fotografiert und ja, dann auf Airbnb gepackt und hatte dann unmittelbar so viele Buchungen, dass ich nach 2 Wochen halt für 3 Monate im Voraus ausgebucht war. Und ja. Das Ganze ist halt, natürlich steckt hinter einer Plattform wie Airbnb auch gewissermaßen ein Algorithmus, wie das eben auch bei Amazon der Fall ist. Und von Amazon kannte ich das ja eben auch schon alles. Aber die meisten Leute, die gehen halt so ganz naiv daran und sagen, ja, ich habe jetzt hier irgendwie meine 4 Wände, ich mache mal hier mit dem Handy ein paar schiefe, unterbelichtete Fotos, packe das auf Airbnb und erwarte, dass es halt irgendwie vermietet wird. Ne?
Manchmal finde ich das geil, wenn man so ein Bild sieht, so ein Frontbild und es ist eine Toilette oder sowas, dann denke ich immer, ey Leute, ist total krass.
Das Erste, was die Leute sehen, ist das erste Bild und der Titel. Ne? Und das wählen die Leute so schlecht aus, dabei ist es ja das, was die Leute überhaupt erst darauf, also das, was die Leute halt triggern muss, überhaupt erst auf das Listing zu klicken. Ne? Wenn ich sie da nicht überzeuge, dann eben auch nicht hinterher, weil sie so weit gar nicht kommen. Ne? Und deshalb, ich habe mich dann eben darauf spezialisiert, wie man auf Airbnb gut rankt und was es da eben alles zu beachten gibt. Und für mich war halt klar, dadurch, dass ich so viel tolles Feedback bekommen habe von den Leuten, mit denen ich im Prozess des Aufsetzens meiner ersten Airbnb so viel tolles Feedback bekommen habe, oder so viel Interesse gezeigt bekommen habe, dass ich diesen Prozess komplett dokumentieren möchte. Und ich hatte für 7 Monate einen Videographer angeheuert, der mit mir halt durch Lateinamerika und Asien und so gereist ist, primär aber für die Arbeit von Office-Flucht allgemein. Und dann habe ich halt entschieden, das Ganze zu dokumentieren und daraus einen Online-Kurs zu machen. Und dann haben wir halt wirklich von der Unterschrift auf den Mietvertrag übers Einkaufen, also quasi in so einem Vlog-Style, ja, also der mich Zeit begleitet und ich bin im Möbelmarkt und sage, warum ich was kaufe, etc. Und wirklich alles ganz, ganz transparent dargelegt mit Zahlen, mit ersten Einnahmen, mit ja, also diesem gesamten Prozess, bis man hinterher Superhost wird auf der Plattform, was gewissermaßen sowas wie ein Gütesiegel für die besonders guten Vermieter ist, etc. Und ja, habe den Kurs vor 2 Monaten rausgemacht. Und der ist so unglaublich gut angekommen. Dazu gibt es halt noch eine exklusive Facebook-Gruppe für alle Teilnehmer. Und es ist unglaublich, wie schnell da manche Leute schon in die Umsetzung gekommen sind, die da jetzt ihre Erfolge teilen und regelmäßig ihre Links zu ihrem Listing posten und halt erzählen, so wow, ich bin jetzt auch irgendwie schon bis Ende September ausgebucht und sowas. Krass. Das ist echt großartig zu sehen, dass die Leute das halt auch wirklich auf die Straße bringen. Weil ich denke, das ist eben auch ein sehr attraktives Geschäftsmodell ist. Ne? Also nicht nur nicht jeder muss es ja so betreiben wie ich, dass ich jetzt primär als Intention dahinter habe, mir internationale Homebases aufzubauen. Natürlich ist es auch ein lukratives Geschäftsmodell, aber manche Leute wollen es halt rein unternehmerisch machen, was auch völlig legitim ist. Aber einfach so zu sehen, dass es ja eigentlich gar nichts Komplexes ist, denn jeder, der zum Beispiel jetzt auch hier diesen Podcast hört, hat Internet, wahrscheinlich ein Dach über dem Kopf und ist nicht obdachlos. Dementsprechend hat man das alles schon mal gemacht. Der einzige Unterschied ist nur, dass man halt hinterher nicht selbst drin wohnt. Das Ganze dann habe gescheitert. Und deshalb denke ich, ist es halt ein Modell, das eigentlich für jeden replizierbar ist und eben auch nicht viel Kapital braucht, weil man idealerweise halt eine bereits renovierte Wohnung, zumindest grundrenovierte Wohnung, sich mietet, um dann halt das Ganze nur ein bisschen individueller zu gestalten. Und ich habe hier selber 2.100 Euro reingesteckt. Und die hatte ich halt nach 3,5 Monaten wieder drin. Ne?
Und da war schon deine erste Monatsmiete mit drin, ne?
Ja, ja.
Bei der Kalkulation, was ich total krass finde.
Ja, genau. Und ich hatte jetzt eben auch so ein paar andere Paradebeispiele, die meinen Kurs absolviert haben. Einer zum Beispiel, der eine Villa auf Bali gemietet hat. Und auf Bali ist es halt, also es gibt halt verschiedenste Modelle für die verschiedensten Startkapitale, sag ich mal. Also der Typ, der hatte halt auch ein bisschen Cashflow und auf Bali ist es üblich, dass wenn man dort etwas mietet für ein Jahr, dass man dann halt für das Jahr im Voraus bezahlt. Und der hat jetzt eine Villa gemietet mit 3 Schlafzimmern und riesengroßen Pool und hat dafür jetzt gezahlt aufs Jahr gesehen, was eigentlich immer noch wenig ist dafür, was es halt für ein Pool ist. Die war komplett möbliert, alles schon fertig. Ne? Er hat die halt nur ein bisschen ein paar Sachen umgestellt, schönere Fotos gemacht und er hat dann halt 14.000 Euro für das Jahr gezahlt, auf einmal. Und war dann aber auch in kürzester Zeit mehrere Monate im Voraus ausgebucht. Und es bleiben halt nach allen Expenses für Reinigungskraft etc., bleiben bei ihm im Monat fast 3.000 Euro. Das
What?
heißt, ja, das heißt, 4,5 Monate oder ja, so 4, 4,5 Monate später ist die Bude fürs gesamte Jahr bezahlt. Und da kann man dann halt sagen, okay, entweder ich verdiene jetzt jeden Monat 3.000 Euro fürs quasi Nichtstun, weil ich das alles mit der Struktur, die ich im Kurs zeige, völlig automatisiert laufen lasse oder halt mit einem ganz, ganz minimalen Zeitinvest betreibe. Oder ich kann halt 8 Monate im Jahr komplett gratis in der Villa auf Bali leben. Also dieser Lifestyle-Aspekt, dass man sich plötzlich eigentlich überall auf der Welt eben die Miete leisten kann, weil man sie einfach selbst nicht bezahlen muss, wirklich. Ich denke, dass das auf jeden Fall auch ein Aspekt ist, der dieses Modell so attraktiv macht.
Was ich gerade noch interessant finde, ist, dass du ja jetzt, also du hast gesagt, du hast zuerst auf Amazon verkauft und so und hast bei Udemy quasi den Kurs gefunden und hast dadurch irgendwie die Idee entwickelt und hast das angefangen. Und witzig, weil jetzt machst du ja selbst einen Kurs. Das heißt, irgendwie bist du ja so full circle gegangen.
Ja, also es war jetzt natürlich nicht die Intention, als ich damals Online-Kurse gekauft und konsumiert habe, irgendwann selber einen Online-Kurs zu machen. Das Ding ist einfach, dass meiner Meinung nach es gibt heute, wenn man Internet hat, also sagen wir so, es gibt unglaublich viele Leute heutzutage, wahrscheinlich mehr denn je, die völlig unzufrieden mit ihrem Leben sind. So jeder beklagt sich über alles, über den Job, über Beziehung, über Finanzen, über alles Mögliche. Dabei liegt es halt immer komplett an uns, eine Entscheidung zu treffen, etwas daran zu ändern. Und meistens braucht es halt auch wirklich nur eine einzige Entscheidung, um das Leben in eine komplett andere Richtung zu lenken. Aber meistens sind es halt unpopuläre Entscheidungen, vor denen sich die Leute extrem scheuen, ne? Und ich denke, wenn man sich davon frei macht, es dem Umfeld recht zu machen und ja, quasi alles nur immer, wie soll ich sagen, die Leute versuchen es immer allen recht zu machen, statt sich selbst nicht zu vergessen, und die Dinge so auf die Straße zu bringen, dass sie eigentlich das Leben führen können, das sie ja auch nur für sich zu leben haben, ne? Und nicht um es anderen Leuten recht zu machen. Und ich denke, dass wenn man heute unzufrieden ist, beklagen tut sich jeder. Und deshalb gibt es auch dieses Gruppengefühl der Leute, die halt nie selbst das Unternehmen. Weil es ja schön ist, gemeinsam sich über alles zu beklagen,
Stimmt,
die
ja.
ne? Aber dann passiert halt eben auch rein gar nichts. Und meiner Meinung nach gibt es heutzutage null Ausreden dafür, nicht gewisse Dinge nicht zu tun, die meine persönliche Situation verändern können. Denn niemals zuvor gab es quasi alles an Wissen der Menschheit gratis im Internet. Klar gibt es Online-Kurse, die man kaufen kann, da kriegt man alles irgendwie komprimiert auf dem Silbertablett, aber diese können eben auch einfach mal nur 10 Euro kosten, ne?
Ja.
Und ich denke, zum Beispiel bei YouTube, da gibt es mittlerweile Tutorials für fast alles. Wahrscheinlich, wenn ich eine Wurzelbehandlung machen möchte, warum auch immer, könnte ich das lernen jetzt.
Ah, aber nicht bei mir.
Nein, aber ich meine einfach nur, es gibt einfach keine Ausreden mehr. All das Wissen ist da draußen. Es gibt Tutorials für alles Mögliche bei YouTube gratis. Wenn ich Bücher lese beispielsweise. Ich habe früher, ehrlich gesagt, sehr, sehr wenig gelesen. Und habe erst so mit 30, ich bin jetzt 33, so richtig angefangen, mich selbst eben auch weiterzubilden. Und wenn man dann bedenkt, ein Buch kostet 10 Euro. Ja? Die Leute, die das schreiben, die packen dann in der Regel so all die Erkenntnisse und Fehler und Tricks, die sie irgendwie im Laufe ihres Lebens halt für sich komprimiert haben oder gelernt haben, komprimiert in diesem Buch zusammen. Ja, und das können wir für 10 Euro können wir sowas halt erwerben und uns dann halt selbst zu eigen machen. Oder wir sind in Deutschland in einer so krass privilegierten Situation in der Hinsicht, dass fast alle Trends unternehmerischer Natur oder jedweder Natur meistens in den USA gesetzt werden. Ja, das heißt,
Stimmt.
dadurch, dass die Kultur so nah beieinander ist, es ist in der Regel immer nur eine Frage der Zeit, bis etwas, das in Amerika Erfolg hat, zu uns rüberschwappt. Ja? Und wenn ich jetzt zum Beispiel das ja, Beispiel mit dem Amazon FBA-Modell, da war es ja genauso, es war ein amerikanischer Kurs, in Deutschland gab es noch nichts. Und ich dachte so, wow, das ist doch viel zu cool, als dass da in Deutschland noch keiner drüber spricht. Und so habe ich das dann halt mir zu eigen gemacht und dann natürlich mit meiner Persönlichkeit dann einfach ein bisschen individueller zu etwas Neuem Eigenen gemacht, ne? Und plötzlich ist man dann halt Pionier oder Influencer oder beides im eigenen Land mit etwas, wo man plötzlich dann von Leuten, die dieses Geschäftsmodell genauso spannend finden wie du, als so der Initiator dessen oder sowas angesehen wird und plötzlich unglaublich viele Leute auf einen zukommen, die nicht nur etwas von einem wissen wollen, die einem natürlich auch viel Selbstbewusstsein auf den eigenen Weg mitgeben, dadurch, dass das, was du machst, plötzlich eine Bedeutung hat. Ja, denn ich denke, was den meisten Leuten im Angestelltenverhältnis fehlt, sind zwei Dinge. Zum einen Sinnhaftigkeit von Arbeit. Ja, die meisten Leute denken sich, ey, wenn ich jetzt nicht 8 Stunden hier diesen Mist gerade mache, dann wird sich die Welt morgen definitiv weiterdrehen. Ja? Und zweitens Wertschätzung von Arbeit. Natürlich brauchen wir nicht einen Chef, der jeden Tag vorbeikommt und sagt, hier, ne, Schulterklopfer, hast du toll gemacht. Aber dass man halt nicht irgendetwas macht, das, ich sag mal, ja, ein Furz im Universum ist. Ja? Ich denke, jeder möchte irgendwie, es liegt meiner Meinung nach so in der Natur des Menschen zu arbeiten oder irgendetwas Sinnstiftendes zu machen. Ne? Aber nicht von 9 bis 5 oder von 9 bis 6 in einem Büro zu sitzen. Das liegt nicht in der Natur des Menschen. Ja? Und genau deshalb denke ich, weil wir diese Möglichkeiten haben, uns selbst zu verwirklichen und Dinge eben auch einfach auszuprobieren. Und so, ich glaube, das Problem für die meisten Leute ist nicht, dass sie sich nicht, okay, also Trauen ist natürlich ein großes Problem, ne, dass die meisten Leute einfach nicht mitbringen, weil es irgendwie zu viel Angst vor sozialer Ächtung gibt und sowas. Ne. Wenn ich mich selbstständig mache und ich schaffe es irgendwie, dann gönnt es einem keiner. Und wenn man es nicht schafft, dann hat es vorher jeder gewusst. Ne? Und sich von diesen Dingen einfach frei zu machen, weil in der Regel die Leute, die halt Kritik äußern, sind meistens die, die sich mit der Thematik viel, viel weniger als du auseinandergesetzt haben und die auch aus persönlicher Unsicherheit diese Dinge sagen, um einen irgendwie davon abzubringen, nach mehr zu streben, weil es halt unterbewusst, auf einer unterbewussten Ebene den Leuten quasi suggeriert, ich strebe nach mehr, also ist das, was du machst, nicht genug. Ja? Die reflektieren das dann quasi auf sich selbst, auch wenn es nicht deine Intention ist, dafür zu sorgen, dass sich Leute irgendwie schlecht fühlen. Aber wenn du plötzlich sagst, okay, ich möchte mehr vom Leben, dann bringt es den Leuten ein unangenehmes Gefühl, weil sie sich dann entweder sagen, oh, der ist jetzt völlig abgehoben, der glaubt, der ist das Besseres, oder jetzt fühle ich mich unter Druck gesetzt, dass ich auch nach mehr streben muss, aber ich fühle mich in meiner Komfortzone mehr oder minder wohl.
Das ist
Na?
so ein bisschen das Bild von dem Krabbeneimer. Kennst du das?
Ja, genau, Krabbenmentalität.
Ja, also wenn ich die Krabben in den Eimer setze und eine will raus, dann ziehen die anderen sie wieder runter.
Genau, obwohl sie halt, wenn sich alle auf eine Seite verlagern, den Eimer umkippen könnten und alle frei wären.
Ja.
Ja. Ja, und ich denke einfach, dass ja, dass die größte Angst, das größte Hindernis ist tatsächlich für die Leute, sich von Meinungen anderer frei zu machen. Und ich muss aber auch ehrlich zugestehen, ich habe ganz, 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 ganz wenige Freunde nur noch von meinem früheren Freundeskreis. Weil es eben genau dieses Problem war, ne, dass die Leute halt irgendwie gesagt haben, ich meine, ich habe mit 30 zum zweiten Mal die Uni geschmissen und dann habe ich halt für 3 Monate mich quasi eingeschlossen, ja, und musste halt irgendwie, ich war wie besessen von diesem Konzept, wow, es gibt da echt Leute draußen, die permanent reisen und arbeiten und das wollte ich halt unbedingt, ne, und da habe ich so unglaublich viel gelesen und gelernt und versucht umzusetzen und 3 Monate, jedes Mal, wenn die Freunde irgendwie gesagt haben, ey, Basti, keine Ahnung, lass mal was trinken gehen oder sonst was, jedes Mal, ey, sorry, Jungs, ich muss hier was arbeiten. Ne? Und die haben halt das voll persönlich genommen und so, ja, du bist gar nicht mehr am Start und dies und das. Und das ist dann halt so weit gegangen, dass ich irgendwann die Schnauze voll von diesem Shaming hatte, ja, dass die Leute mir die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen machen wollten, dass ich gesagt habe, ich habe gerade die Uni geschmissen zum zweiten Mal. Ich bin 30 Jahre alt, ich muss jetzt mal was auf die Kette kriegen. Und wenn ihr kein Verständnis dafür habt, so dann tut es mir leid. Aber es bringt weder mich noch euch auch nur 1 Zentimeter voran, sich 3-mal die Woche irgendwie zu treffen, was trinken zu gehen, über Sport zu reden, über alte Zeiten, darüber, wie scheiße ihr alle euren Job findet. Ja? Und keiner macht irgendwas dagegen. Und das haben die Leute dann natürlich persönlich genommen. Ich meine, zwar auch relativ ungefiltert, ne? Aber unterm Strich hat es das ja genau auf den Punkt gebracht. Und das Ding ist, dass heute, ich habe einfach so viel intensivere Freundschaften, weil es eben Leute sind, die ich auf Reisen kennengelernt habe, die auch ortsunabhängig arbeiten, die das gleiche Interessengebiet haben. Und so spielt man sich gegenseitig regelmäßig die Bälle zu und beschäftigt sich ja immer mit den gleichen oder ähnlichen Thematiken, weil wir alle ein ähnliches Lebenskonzept haben. Ne? Und dementsprechend lernt man so viel mehr plötzlich von diesen gleichgesinnten Leuten. Und ich komme ursprünglich aus Wuppertal. Das ist definitiv nicht der Nabel der Welt. Ne? Und wenn ich jetzt sage, ich habe eine gewisse Vorstellung vom Leben, fast jeder sagt, oh, ich würde auch gerne reisen oder ja, mit 45 will ich nicht mehr arbeiten. Aber die Leute machen rein gar nichts, um darauf hinzuarbeiten. Ja, das heißt, wenn ich ein internationales Leben anstrebe, dann muss ich raus aus Wuppertal. Ganz egal, wie sehr ich vielleicht irgendwie dann Familienmensch bin oder wie sehr ich vielleicht meine Freunde noch gern habe oder sonst was. Man sagt ja nicht umsonst hier, ne, man ist die Summe der fünf Leute, mit denen man die meiste Zeit verbringt und sowas alles. Und ich denke einfach, dass ich heute überhaupt nicht annähernd so weit wäre, wenn ich mich nicht mit den Leuten umgeben würde, die dieses Mindset haben, die genau den gleichen Lebensstil pflegen. Weil natürlich finde ich Leute, die, von denen ich lerne für ein internationales Leben oder für ein ortsunabhängiges Business, die finde ich nicht in Wuppertal, weil dann, wenn die das können,
dann wären sie nicht in Wuppertal.
Und genau deshalb finde ich es halt so notwendig, einfach mal feste Strukturen, an die man sich so gewöhnt hat, aufzubrechen. Ne? Weil das ist ja nicht so, als ob plötzlich alles verloren ist. Ne? Also die Leute denken immer so, wenn ich das jetzt probiere und ich scheitere, dann ist die Welt vorüber. Ne? Und wir landen nicht auf der Straße, wir werden nicht obdachlos, wir werden nicht verhungern. Das Worst-Case-Szenario meiner Meinung nach ist, dass alles so bleibt, wie es ist. Ja? Dass ich ein Jahr später zurückschaue und nichts unternommen habe und ein Jahr später genau das gleiche Leben führe, nichts Neues erlebt habe, nichts Neues gelernt habe, sondern einfach nur stagniert bin. Ne? Denn ich denke, das, was jeder Mensch so als Aufgabe hat oder was auch eigentlich innerlich eine intrinsische Motivation der meisten ist, der die meisten aber leider nicht nachkommen, ist einfach, sich zu verbessern. Das ist quasi evolutionsbasiert, so die Geschichte der Menschheit. Ne? Und genau deshalb sind so viele Leute so deprimiert, meiner Meinung nach, weil sie das ignorieren. Ne? Und deshalb halt null Signifikanz oder Wertschätzung oder Daseinsberechtigung in ihrem eigenen Leben spüren.
Aber jetzt mal angenommen, ich will nicht gleich aus Wuppertal wegziehen, nach Bali jetzt oder Chiang Mai oder so, das ist mir irgendwie jetzt zu krass. Was würdest du denn Leuten empfehlen, die sagen, Mensch, so gerade so wie es ist es für mich noch nicht ganz stimmig, aber ich möchte irgendwas verändern, weiß aber nicht was.
Also zum einen muss ich sagen, das ist ja nur ein Beispiel, wie ich mein Leben gestalten wollte, weil für mich Reisen so wichtig war. Also ich kann auch haufenweise Leute, die sagen, ey, ich finde das alles cool, ich folge dir über Instagram, dies, das und so, aber für mich wäre das nichts. Ne? Ist ja auch völlig legitim. Deshalb, ich sage ja nicht, dass mein Leben dann besser ist als das der anderen. Ne? Das ist ja eine komplett individuelle Angelegenheit oder Interpretations- oder Auslegungssache. Ich denke, dass grundsätzlich ehrlich sein, ehrlich zu sich selbst sein, einfach erstmal das Wichtigste zu Beginn ist, so eine Bestandsaufnahme machen. Wie sieht mein Leben im Moment aus und wie stelle ich es mir aber ideal vor? Ne? Denn natürlich, ich würde jetzt niemanden fragen, hey, wo siehst du dich in 5 Jahren? Also so eine klassische Bewerbungsgesprächsfrage. Ne? So, die kriege ich auch oft gestellt, ne? So als Unternehmer und sowas, weil die Leute sagen, ja, Reisen, das ist ja alles schön und gut und so, aber was machst du, wenn du mal nicht mal reisen willst? Und ich entgegne den Leuten halt immer, ey, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was ich in 6 Monaten mache. Ne? Weil das Ding ist, gerade wenn du auch international unterwegs bist, aber genauso in Wuppertal kann einem das auch passieren, dass man irgendjemanden trifft, der einem von etwas erzählt oder der so eine inspirierende Persönlichkeit ist, dass vielleicht nach einem Abendessen und tiefer gehenden Gesprächen dein Leben völlig auf den Kopf gestellt wird, weil dein Kopf total anfängt zu rattern, nur wegen eines Impulses oder wegen einer Bekanntschaft, die man halt da irgendwie kennengelernt hat oder einen Impuls, den man halt von irgendeiner Person bekommt, wo man halt vielleicht hinterher alles andere in Frage stellt, was man vorher gemacht hat oder sowas. Deshalb, ich denke, dass es unglaublich wichtig ist, sich nicht so in dieser festen Lebensplanung zu verlieren, sondern eben auch einfach offen zu bleiben für Impulse jedweder Art, die halt immer wieder das Leben in eine andere Bahn lenken können und dann eben auch sich selbst zu erlauben, nachzujustieren. Ne? Denn ich persönlich Ich weiß, also meine Eltern haben mir zum Beispiel auch gesagt, als ich Hotelfach eigentlich abbrechen wollte, weil ich wusste für mich, ich möchte das nicht zu Ende bringen. Ja, mach das doch erst mal zu Ende, dann hast du das in der Tasche. Und ja, jetzt habe ich ein Stück Papier in der Tasche, das ich von dem vorher schon wusste, dass ich das niemals jemandem wieder zeigen möchte, weil ich in diesem Job nicht arbeiten möchte. Und meiner Meinung nach ist es einfach völlig überbewertet, Dinge zu Ende zu bringen und durchzuziehen und sich durchzukämpfen, nur um sie zu Ende zu bringen. Natürlich muss man sich manchmal durch Dinge durchkämpfen, aber nur, wenn das Ziel dessen auch etwas ist, was man eigentlich möchte. Ja? Und wenn ich jetzt das Ganze projiziere auf ein klassisches Angestellten-Dasein, die Leute denken halt in diesem Karrierebild, weil denen das so indoktriniert wurde. Ja? Aber wenn ich jetzt schaue, mein Chef sitzt dann vielleicht am Ende des Ganges in einem größeren Eckbüro, aber in Wirklichkeit ist also das Beste, was passieren kann in diesem Job, ist, dass ich eines Tages den Job meines Chefs habe. Der sitzt dann aber meinetwegen auch am Ende des Ganges, montags bis freitags in Gelsenkirchen, ja. Und wenn das nicht das Leben ist, das ich möchte, warum sitze ich dann hier gerade überhaupt? Worauf arbeite ich hin? Sobald man das halt irgendwie verstanden hat, dieser Klick, dass ich natürlich, wenn ich gewisse Lebensziele oder Träume habe, ich mein Leben auch auf diese ausrichten muss, statt jeden Tag nur dahin zu vegetieren.
Ist eigentlich verdammt logisch, ne? Also
Ist total logisch, ne? Einstein hat mal gesagt, der größte Wahnsinn ist es, nee, warte, wie war es genau? Zitate durcheinander zu bringen, ist auch furchtbar. Irgendwie der größte Wahnsinn ist es, eine Änderung zu erwarten, ohne eine Veränderung zu nehmen. Ach, mein Gott, total peinlich.
macht
Auf jeden
nichts.
Fall, du musst Dinge natürlich ändern, wenn du eine Veränderung dir herbeiwünschst, ne? So ist es runterzubrechen. Und dementsprechend denke ich halt, dass es total irrwitzig ist, wenn man so bei Instagram und sowas sieht, wie fast jeder total viel am Posten ist, wenn die mal im Urlaub sind und dann siehst du irgendwie 3 Monate wieder gar nichts, ja? Weil die Leute halt so dieses
Stimmt.
Wunschdenken haben, wie ihr Leben eigentlich aussehen sollte. Sie beschränken es dann aber eben auf 2 Wochen. Ja? Und deshalb für mich, meiner Meinung nach, ist es wichtig, unabhängig davon, ob man international leben möchte oder nicht, dass man eine Bestandsaufnahme vergleicht mit dem, wie man sich seinen idealen Tag vorstellt. Ja? Und bei den meisten Menschen kommt es runtergebrochen darauf, läuft es darauf hinaus, dass man einfach autonom sein möchte. Ja? Völlig egal, weil bei mir ist ja jetzt auch so, ich mache was anderes als noch vor einem Jahr, vielleicht mache ich in dem nächsten Jahr wieder was ganz anderes. Autonomie ist meiner Meinung nach das Grundlegendste, das Wichtigste, weil es einem alle Möglichkeiten eröffnet. Auch diese Impulse, die dann vielleicht kommen durch neue Bekanntschaften oder so, umzusetzen oder zumindest einfach mal tiefgehender sich mit diesen auseinanderzusetzen.
Krass, dass du Autonomie sagst, weil Autonomie eigentlich auch in der Psychologie immer wieder als der Faktor gesehen wird, der die Arbeitszufriedenheit beeinflusst. Das heißt, wenn ich an meinem Arbeitsplatz Autonomie habe, dann bin ich auch zufriedener. Und ich merke halt gerade, dass es am Arbeitsmarkt so ist, dass die das nicht mehr ganz verstehen, weil wir, egal wo wir arbeiten, immer mehr in unserer Autonomie beschnitten werden und gesagt bekommen, wie so Schablonen, du machst genau das und du machst genau das und du das. Und dann wundern die Leute sich, wenn man keine Lust mehr hat zu arbeiten. Und ganz viele Deutsche gehen ja auch in die innere Kündigung, was überhaupt keine Überraschung ist. Denn wir haben einfach nicht mehr die Freiheit, kreativ zu arbeiten und bessere Lösungen zu finden, sondern wir müssen das machen, was von uns verlangt wird. Und ganz oft sind es so bescheidene Lösungen, wo wir sagen, Mensch, aber ich könnte es viel besser machen, wenn ich dürfte, ich darf aber gar nicht.
Ja, absolut. Und ich denke, dass es ist aber auch trotzdem, zumindest international bei vielen Unternehmen, ein Trend zu erkennen, dass immer mehr Leute komplett remote, also ortsunabhängig angestellt werden. Also das ist über das Homeoffice, das die meisten Leute in Deutschland noch nicht mal bekommen, mittlerweile hinausgeht, dass es mittlerweile internationale Konzerne gibt, die nicht mal mehr eine wirkliche Niederlassung haben. Ja? Weil man eben merkt, dass Leute halt viel, viel besser Leistung erbringen, wenn sie eben autonom sind. Ne? Oder beispielsweise, also meiner Meinung nach, müssten Unternehmen rein aus ökonomischen Gründen schon realisieren, dass es Irrsinn ist, Leute also den Leuten abzuverlangen, dass die um 6 Uhr morgens aufstehen, sich fertig machen, sich schnell was zu essen runterwürgen, dann zur Bahn hetzen. Dann steht man da, kriegt kaum noch einen Sitzplatz manchmal in diesem ganzen Berufsverkehr. Und die Leute kommen ja schon so mit total viel Stress überhaupt im Büro an. Ja? Oder dann zahlen diese Firmen halt teilweise in Firmenwagen, Tankkarte, diesen riesengroßen grauen Kasten von Nischenbüros und sowas alles, was man halt alles sich sparen könnte und den Leuten mehr Freiheiten einräumt. Und ich denke einfach, dass wenn man zum Beispiel weg von einem Stundenvergütungsmodell gehen würde, sondern ein ergebnisbasiertes einführen würde, wenn ich jetzt zum Beispiel meinem Mitarbeiter sage, Tom, meinetwegen, ja, das und das muss gemacht werden, bis Deadline hier und da, oder sagen wir, es gibt trotzdem irgendwie so ein Montags- bis Freitagsmodell beispielsweise, aber das ist die Aufgabe. Wenn die fertig ist, dann hast du halt frei, dann kannst du nach Hause gehen. Ne? Weil das Problem ist, in der Regel, wenn Leute ambitioniert und effizient in einem Büro, in einem Angestelltenverhältnis arbeiten, dann ist es meistens nur am Anfang so, bis sie dann merken, okay, meine Kollegen sind mir gegenüber irgendwie schnippisch, weil ich sie schlecht dastehen lasse, weil die alle eine ruhige Kugel schieben, haben sie mit der Zeit so gelernt, weil es eben auch kein Arbeiten in die eigene Tasche ist. Natürlich geht da die Motivation mit der Zeit flöten. Ja? Und dann realisierst du mit der Zeit, okay, ich werde ja stundenbasiert bezahlt. Wenn ich hier schnell arbeite, darf ich ja nach 4 Stunden, wenn ich die Arbeit nach 4 statt nach 8 Stunden fertig habe, darf ich ja nicht nach Hause gehen. Das heißt, ich kriege nur noch mehr Arbeit. Also lernen die Leute für sich selbst. Ich schiebe jetzt hier ein bisschen eine ruhige Kugel. Und das Problem ist, dass sie dann aber niemals aus diesem Konstrukt des Angestellten-Daseins wieder herausbrechen in der Regel, weil sich dieses Mindset, ich schiebe jetzt hier eine ruhige Kugel und mache einen Dienst nach Vorschrift gerade eben, das manifestiert sich und das nehmen die Leute dann hinterher auch mit nach Hause nach Feierabend. Und dann haben die Leute in der Regel nicht mehr die Energie, da jetzt in eigener Sache irgendetwas zu unternehmen oder aufzubauen. Ne? Und plötzlich fährt man halt nur noch morgens zur Arbeit, kommt abends nach Hause, hat kaum Sozialleben, das irgendwie mal außerhalb der eigenen 4 Wände oder der Bürowände stattfindet. Ja. Macht den Fernseher an, entspannt, bestellt sich was zu essen und fährt morgen halt einfach wieder zur Arbeit. And that's your life. Und wie kann man da auf Dauer gucken?
Ja, auf jeden Fall. Wenn du noch einen Tipp hättest, wie man sich das Leben leichter machen kann, was wäre das?
So ein Tipp, um sich das Leben leichter zu machen. Ich denke, die essentiellste Sache, um sich grundlegend in allen Bereichen das Leben leichter zu machen, ist, sich einzugestehen, dass man das Leben für niemanden selbst lebt. Also, dass man nichts im Tag macht, um es anderen Leuten recht zu machen. Was quasi schon das Konzept von Autonomie ist, so eine innere Rebellion, sag ich mal. Ja? Und wenn man eine innere Rebellion quasi schon angezettelt hat, dann ist es meiner Meinung nach nur noch eine Frage der Zeit, bis man so die Strukturen für sich selbst zumindest bricht.
Also das heißt, dass ich merke, dass ich das Leben für mich lebe und nicht für die anderen und dann auch nach dem ausrichte, was ich eigentlich
Richtig.
Möchte.
Und, das, und man muss natürlich auch sagen, wenn ich halt wirklich von der Arbeit immer nur nach Hause komme und die Glotze anmache, dann kann halt nichts passieren. Wenn ich ja statt Netflix einfach mal Online-Kurse oder YouTube-Tutorials für irgendetwas schaue. Das Ding ist, die meisten Leute wissen nicht, was sie machen wollen. Und es wird immer so propagiert, gerade so im Online-Unternehmerbereich, finde deine Leidenschaft und mach sie zum Beruf. Ja? Und meiner Meinung nach ist das komplett heiße Luft, weil, wie schon eben gesagt, ich habe schon verschiedenste Sachen gemacht, ich weiß noch nicht, was ich in der Zukunft mache. Es gibt nicht so dieses Konzept, hier, ich habe meine eine Leidenschaft. Die meisten Leute wissen noch nicht mal, was ihre Leidenschaft ist. Und das ist auch völlig okay, weil eine Leidenschaft muss ich auch entwickeln, aber wenn ich seit 10 Jahren jeden Tag nur von der Arbeit nach Hause fahre, Arbeit zu Hause, Arbeit zu Hause, wie soll da eine Leidenschaft entstehen? Ja, aber man hat trotzdem irgendwie 8 Stunden am Tag, wo man nicht auf der Arbeit ist, wo man sich ja mit irgendetwas beschäftigt. Sei es auch nur die Art des Programms, das ich mir anschaue. Irgendwo habe ich ein Interessengebiet. Ja, und dementsprechend ist das sicherlich auch damit irgendwie Geld zu machen. Und wenn es jetzt darum geht, irgendwie, ich sammle Comics, ich finde Comics toll oder sowas, ja, dann gibt es 100%ig die Möglichkeit, gibt es hundertprozentig ganz, ganz viele andere Leute auf der Welt, die diese Leidenschaft auch teilen. Und wenn ich da jetzt irgendwie einen total informativen YouTube-Channel zum Thema Comics oder sonst was rausbringe oder so, ne? Deshalb, meiner Meinung nach, ist das Krasse an der heutigen Zeit einfach, dass wir unseren Job komplett selbst kreieren können. Wenn mich jetzt jemand fragt, was ich beruflich mache, dann habe ich da auch keine zwei, dreisilbige Antwort drauf. Ja, weil diese Jobbeschreibung gibt es nicht.
Was sagst du da?
Ich sage halt, dass ich ja, Online-Unternehmer bin und verschiedenste Dinge mache. Und dann, wenn die Leute interessiert sind, dann stelle ich ihnen halt die verschiedenen Sachen vor. Aber grundsätzlich, ich bin ja auch Public Speaker, ich spreche auf vielen Konferenzen und sowas alles. Ich keine Ahnung, das ist irgendwie ganz unterschiedlich. So je nach, ich glaube, ich könnte jeden Tag was anderes antworten, um ehrlich zu sein. Und das finde ich auch schön so. Ne? Also das ist halt wirklich immer so ein bisschen nach Tageslaune oder weil ich eben ganz viele verschiedene Sachen mache und mir selbst ja auch die Freiheit geschaffen habe, verschiedene Dinge auszuprobieren. Ne? Und das kann halt fast jeder. Und ich denke mal gern an diese ganz bekannte Anekdote von einem armen Fischer, von Heinrich Böll. Kennst du die?
Bin mir nicht
Also
sicher.
so eine ganz kurze Fassung. Ein etwas korpulenterer Geschäftsmann, der ist irgendwo in Westeuropa in so einem Fischerdorf Urlaub machen. Und der geht da so die Promenade lang und ist da am Knipsen, weil es ein bisschen älter ist, deshalb so man, der muss noch Film aufbauen, knips, 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 Kamera ist relativ laut. Ein Fischer in einem Fischerboot liegt da und döst in der Sonne und der wird halt wach von dem ganzen Geklicke. Und der Geschäftsmann, der ist der Landessprache mächtig und die kommen ins Gespräch und der Geschäftsmann fragt, ja uns, haben Sie heute schon was gefangen? Und so, ja, der Fischer ist nicht so sonderlich gesprächig. Ja, ich sehe gerade die anderen, die fahren jetzt alle erst raus, warum fahren sie nicht nochmal raus? Und, nee, hab schon. Ja, aber sie könnten doch mal weiter, sie könnten viel mehr verdienen, fahren sie irgendwie viermal raus, dann können sie sich ein neues Boot und schnelleren Motor leisten, dann spinnt er die ganze Zeit weiter, bis sie sagt, hinterher eines Tages haben sie einen Fischkutter und weisen halt irgendwie ihre Flotte aus dem Helikopter an und exportieren Hummer keine Ahnung, nach Paris, in Fischrestaurants und sonst was. Und der Fischer ist halt die ganze Zeit völlig unbeeindruckt und fragt ja, und was dann? Ja, dann können sie sich zur Ruhe setzen, Zeit mit der Familie verbringen, hier im Hafen sitzen, aufs Meer gucken. Und der Fischer meint so, machst du jetzt schon? Ne, also quasi, wir sind so versessen auf dieses Konzept, zu arbeiten, um eines Tages nicht mehr zu arbeiten. Ne, was ja eigentlich schon ziemlich paradox ist. Oder die Leute, die finanzieren sich ein Auto, um zur Arbeit zu fahren, müssen aber zur Arbeit, um das Auto abzubezahlen. Ne? Das ist halt ein unglaublich, wie soll ich sagen, ein unglaublich widersprüchliches Konzept, das meistens das gesamte Lebensgestaltung der Leute ausmacht.
Ja, und ich erlebe das oft in der Klinik, dass ich Leute habe, die sagen, Mensch, wir haben so lange gearbeitet und jetzt wollten wir in Rente gehen und jetzt ist mein Mann verstorben oder so. Und das finde ich so traurig, weil ich mir einfach denke, Mann, ihr habt so lange auf einen Wunsch hingelebt, der jetzt nicht mehr zustande kommt. Das macht mich sehr traurig und
Ich glaube,
betroffen
da kennt
manchmal.
fast jeder tatsächlich solche Beispiele. Also glücklicherweise in meinem direkten Umfeld, so also in der Familie, ist zwar jetzt noch keiner gestorben, der mir nahe stand, aber ich kriege das halt haufenweise mit von Leuten aus meinem Umfeld, von Eltern, die irgendwie in Rente gehen wollten. Oder der Vater von einem Freund von mir ist gestorben, als er gerade seinen 60. Geburtstag mit einem Kumpel treffen wollte. Der Kumpel kommt die Straße runter, sieht den Vater meines Freundes an der Ampel, der winkt ihm noch und so, und plötzlich kippt er um, einfach tot, einfach null Vorerkrankung, einfach so. Und deshalb habe ich mir halt auf die Fahne geschrieben, Dinge einfach nicht mehr auf die lange Bahn zu schieben. Und ich denke, dass, wenn man ganz ehrlich zu sich ist, auch man auch merkt, dass sowas wie Lücken im Lebenslauf und sowas, ne? Wer möchte sich denn wirklich anhand eines Stück Papiers beurteilen lassen als gesamte Person? Das ist doch nicht das, was das Leben oder was uns als Menschen irgendwie ausmacht. Sie Leute, das finde ich auch mega spannend, wie das sein kann, dass wenn wir alle so karriereversessen sind, wie kann das sein, dass alle Leute, die für uns die Inspirationsquellen sind, die Stars, die Celebrities sind, dir zujubeln, keine Ahnung, Musiker, Sportler, ne? Das sind alles Leute, die an einem Punkt, an einem Scheideweg in ihrem Leben auf die Konventionen geschissen haben. Die haben gesagt, auch wenn dann jeder sagt, ja, Musiker, das, mach lieber was Gescheites, ne? Denk an deine Zukunft und sowas. All die Leute, wirklich, jetzt mal ernst. Wir jubeln doch jetzt keinem Versicherungsmakler entgegen, wow, der hat so viele Abschlüsse gemacht. Ne? Unsere Helden sind Leute, die das gemacht haben, was wir uns nicht trauen.
Ja, stimmt. Hey, Bastian, voll cool. Also ich finde, das ist ein super, super Endsatz. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr inspirierendes Interview war heute mit
Vielen
dir.
Dank.
Und ich bin dir einfach wahnsinnig dankbar, dass wir über so eine wahnsinnig lange Distanz dieses Interview haben machen
Vielen
können.
Dank.
Und ich werde dich auf jeden Fall verlinken und werde auch den Kurs verlinken, falls es jemanden interessiert, weil Airbnb kann man ja auch in Deutschland machen. Ich habe ja auch ein paar Bekannte, die da sehr erfolgreich mit sind. Und vielleicht hat ja jemand Interesse.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank fürs Zuhören an alle. Und solltet ihr noch irgendwelche Fragen an mich haben, könnt ihr mir jederzeit an bastian@officeflucht.de schreiben. Und freue mich, von euch zu hören.
Dir hat das Interview mit Bastian gefallen? Dann schau doch mal vorbei auf officeflucht.de und ansonsten freue ich mich über deine Bewertungen auf iTunes und natürlich, wenn du mich mit ganz vielen Menschen teilst. Mich findest du wie immer auf ulrikedug.de und dort gibt es auch immer wieder neue Inspirationen für dich, Online-Workshops, aber auch meinen Inspirationsletter. Schau einfach mal vorbei. Ich freue mich sehr auf dich. Tschüss.